Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Wir hören den neuen saudischen Energieminister, Prinz Abdulaziz bin Salman.
We're gonna suck oil until the last molecule of carbon.
Man werde das Öl Saudi-Arabiens bis zum letzten Kohlenstoffmolekül aussaugen. Das hört sich eigentlich nicht danach an, als würde Saudi-Arabien seine Ölförderung kürzen. Genau das aber, den Ölhahn zudrehen oder nicht, das ist das Thema der heute beginnenden Beratungen der Organisation Erdöl exportierender Länder, der OPEC. Dazu mehr in dieser Sendung. Außerdem schauen wir auf die Streiks, die heute Frankreich lahmlegen, und fragen, wie berechtigt sind die? Und die Deutsche Bahn berichtet heute darüber, wie viel sie in das Schienennetz investiert, damit wir alle noch schneller und noch pünktlicher an unser Ziel kommen als bisher. Zunächst aber, und bevor wir in den Frankfurter Handelssaal schalten, es gibt ein Stühlerücken an der Börse. Der Batteriehersteller Varta und das Softwarehaus TeamViewer steigen in den MDAX auf. Dorothee Holz berichtet.
Manchmal muss man handgreiflich werden. Ein Commerzbank-Analyst wollte wissen, welche Batterien in seinem kabellosen Apple-Kopfhörer drinstecken. Er hat die Kopfhörer aufgesägt und fand darin Batterien von Varta. Varta, also ein Apple-Zulieferer. Das hat den Aktien Ende Oktober einen Schub gegeben. Seit Jahresbeginn haben sich die Papiere um sensationelle 400% verbessert. An dieser Erfolgsstory kam auch die deutsche Börse nicht vorbei. Die Börse hat gestern Abend entschieden, dass Varta in den MDAX, den Index der mittelgroßen Unternehmen, aufsteigt. Da tummeln sich zum Beispiel Airbus oder die Commerzbank. Überraschend kam der Schritt nicht. Die Aktien haben gestern schon in Vorfreude 5% zugelegt und das hat sich der Großaktionär Montana Tech zunutze gemacht. Montana Tech wirft für rund 100 Millionen Euro Varta-Aktien auf den Markt. Solche Großverkäufe können auch ein Geschmäckler haben. Schließlich weiß der Großaktionär genau, wie es um das Unternehmen steht. Der andere MDAX-Aufsteiger TeamViewer hat keine Kurssprünge vorzuweisen. Im Gegenteil, die Aktien des erst seit September an der Börse notierten Unternehmens sind leicht unter den Ausgabepreis gefallen. Aber TeamViewer hat sich mit dem größten Börsengang Europas in diesem Jahr qualifiziert. Das Softwareunternehmen hat über 2 Milliarden Euro mit dem Börsengang erlöst. Viele kennen das Unternehmen aus dem Büroalltag. Mit der Software können Computer der Mitarbeiter aus der Ferne gewartet werden. Was bringt der Aufstieg? Mehr Aufmerksamkeit von Analysten und Fonds, die die Indizes abbilden, müssen jetzt umschichten. Wo es Aufsteiger gibt, gibt es aber auch Absteiger. Drillisch und Fielmann verlieren ihren Platz im MDAX. Die Unternehmen finden sich jetzt im SDAX wieder.
Soweit Dorothee Holz zum Aufstieg von Varta und TeamViewer in den MDAX. Und wir schalten in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Sebastian Schreiber begrüße. Dieser Börsenritterschlag für Varta und TeamViewer, eine Überraschung für Sie, Herr Schreiber?
Nee, überraschend kommt das für mich nicht. Das hatte sich angedeutet. Varta ist in diesem Jahr ja ein absoluter Börsenüberflieger. Wir haben es im Beitrag eben gehört. Die Aktie hat sich da in den vergangenen 12 Monaten ungefähr vervierfacht. Auch TeamViewer gilt als Hoffnungsträger in dem vielversprechenden Softwarebereich. Ein Börsenneuling, erst seit September überhaupt dabei, marschiert jetzt also gleich mal hoch in den MDAX. Zugewinne bringt das beiden Unternehmen heute nicht ein. Bei Varta hat der Großaktionär seine Anteile verkauft und die Gewinne eingestrichen. Papiere sind in der Folge um fast 8% abgerutscht. Anteilsscheine von TeamViewer verlieren derzeit 0,4%.
Gestern ja erneut Hoffnung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Top-Thema aktuell an den Finanzmärkten. Wie sieht es denn heute aus?
Ja, der deutsche Aktienmarkt kommt nicht so richtig vom Fleck. Da gibt es keine eindeutige Richtung. Die Anleger scheinen vorsichtig zu sein. Möglicherweise warten sie da mal auf neue handfeste Signale in diesem immer fortwährenden Handelsstreit. Der DAX notiert mal im Plus, mal im Minus, momentan bei einem Stand von 13.146 Punkten. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Plus von 0,04%.
Auch ein Top-Thema, nicht nur an den Rohstoffmärkten, heute das Treffen der OPEC, des Ölkartells. Was wird denn da von den Investoren erwartet?
Ja, die Investoren erwarten da durchaus schwierige Verhandlungen, vor allem in der Frage, ob die Ölfördermenge weiterhin begrenzt werden soll oder eben nicht. Und diese Frage will ich gleich weitergeben an David Kohl, Chefvolkswirt der Bank Julius Bär. Schön, dass Sie zu uns an die Börse gekommen sind, Herr Kohl. Der Ölpreis könnte im kommenden Jahr sinken, dann, wenn die OPEC die Fördermenge eben nicht weiter begrenzt und mehr Öl auf den Markt kommt. Welche Folgen hätte das für die Wirtschaft?
Ja, sinkende Ölpreise sind immer noch unterstützend für die Wirtschaft. Es ist doch ein wichtiger Inputfaktor, ist es für die Mobilität immer noch extrem wichtig. Das heißt, wenn Sie stark sinkende Ölpreise haben, dann geht es in der Wirtschaft in der Regel besser. Es sind natürlich auch immer wieder Ölförderfirmen betroffen davon, die dann nicht so gut damit umgehen können. Aber das sollte sich im Rahmen halten. Das heißt, insgesamt für die Weltwirtschaft ist das eher eine positive Entwicklung.
Schauen wir noch mal auf das Treffen der OPEC. Wer spricht sich denn da dafür aus, die Menge zu begrenzen? Und wer will mehr Öl fördern?
Na, die Parteien sind ungefähr so verteilt wie auch schon längere Zeit. Also traditionell ist es Saudi-Arabien, was eher dafür eintritt, die Fördermengen zu kürzen, auch dazu bereit ist. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate als Verbündeter sind hier auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite finden Sie Irak zum Beispiel, die sich nicht so gern an die Quoten halten, weil sie natürlich eine Produktion haben, die gerade hochfährt. Das heißt, diese beiden Lager sind da verteilt. Aber da sehen Sie schon, wie die Machtverteilung ist. Die ist zugunsten natürlich Saudi-Arabiens.
Wie könnte da eine Lösung aussehen?
Wahrscheinlich so, wie es bis jetzt läuft. Das heißt, man friert erstmal diese Kürzungen fest. Man sagt, wir machen weiter so. Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Und das, was der Irak dann eben sich nicht daran hält, das gleicht dann Saudi-Arabien aus. So war es bis jetzt gewesen. Und so hat man es geschafft, einigermaßen sich an diese Quotenkürzungen zu halten.
Früher galt Öl ja mal als der Schmierstoff der Wirtschaft. Aber dieser Stellenwert, der bröckelt irgendwie so ein bisschen. Wie nah sehen Sie das Ende des Ölzeitalters, wenn man es mal so nennen will?
Das wird nicht morgen passieren, sondern das ist natürlich ein gradueller Prozess. Viel hat damit zu tun, dass wir effizienter mit dem Öl umgehen. Und viele Bereiche, Verkehr einerseits, aber auch die Energiegewinnung, koppelt sich ab von der Ölnachfrage. Das heißt, wir haben hier die erneuerbaren Energien, wir haben die Elektromobilität. Das sind Bereiche auch dort. Da werden wir nicht in 2020 eine große Abkopplung sehen. Aber es ist ein gradueller Rückzug des Öls und Öl bleibt immer noch wichtig für die Weltwirtschaft.
Saudi-Arabien ist kurz davor, seinen staatlichen Ölkonzern an die Börse zu bringen, Aramco. Am Mittwoch, am kommenden, soll es soweit sein, wenngleich das noch nicht ganz feststeht. Wie wichtig ist denn für Saudi-Aramco die Stabilität des Ölpreises?
Ja, das ist natürlich wichtig. Also da versucht man gerade, wenn es um diesen Ausgabepreis geht, der ja jetzt gerade festgelegt wird, da gibt man sich viel Mühe, einen stabilen Ölpreis und natürlich, wenn es noch besser wäre, einen hohen Ölpreis festzulegen.
Ja, Sie sprechen das schon an, Berichten zufolge liegt der Ausgabepreis am oberen Ende der Spanne, möglicherweise so bei 8,50 Dollar. Genaueres soll im Laufe des Tages festgelegt werden. Wie interessant ist denn dieser Börsengang für Anleger?
Na, ich sag's mal so, wenn Sie in Saudi Aramco investieren, kaufen Sie sich eigentlich einen Staat. Also beteiligen Sie sich ganz an Saudi Arabien. Darf nicht vergessen, für Anleger ist das ein sehr begrenztes Interesse in Saudi Aramco. Das hat damit zu tun, dass ganz wenig Anteile nur wirklich auf den Markt kommen und dann auch auf den ausländischen Markt kommen. Das heißt, viel bleibt in Saudi Arabien. Man ist ein absoluter Minderheitsaktionär in diesem Bereich und man beteiligt sich eher an dem Management, an der Governance von einem Staat. Also da eine gewisse Enttäuschung, dass sich dieser Staat und auch dieses Unternehmen nicht viel weiter öffnet den Anlegern.
Dankeschön. David Kohl war das, Chefvolkswirt der Bank Julius Bär. Vielen Dank.
Ja, danke aus Köln. Und Herr Schreiber, heute das packende Finale in der Übernahmeschlacht um Osram. Wie sieht es denn da aktuell aus?
Ja, da ist noch unklar, ob der österreichische Sensorhersteller AMS genug Anteile für diese Übernahme zusammenbekommt. AMS braucht 55%, hat dafür noch bis Mitternacht Zeit. Im Fokus stehen jetzt Hedgefonds in den USA. Da ist es unklar, ob die ihre Anteile abstoßen. Manche hoffen wohl, die Aktien nach einer Übernahme zu einem besseren Preis verkaufen zu können. Osram-Papiere gewinnen heute leicht dazu, 0,2%.
Im Fokus heute auch die Siemens-Aktie?
Ja, die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Siemens Papiere in der Bewertung abgestuft. Das hat den Siemens-Kurs am Morgen belastet. Mittlerweile hat sich die Aktie aber wieder erholt und notiert etwa auf dem Vortagesstand.
Heute in einer Woche ist es soweit, da wird in Großbritannien gewählt. Schauen wir aus diesem Anlass heute auf das Pfund Sterling.
Ja, das Pfund ist gefragt, auf ein 2,5-Jahres-Hoch geklettert, kostete am Morgen 1,1858 Euro. Mancher hofft da wohl auf mehr wirtschaftliche Stabilität durch diese Wahl.
Und dann noch der Euro, die deutschen Anleihen und der Goldpreis.
Der Euro notiert im Vergleich zum Vortag etwas stärker bei einem $10,91. Die Umlaufrendite ist leicht gestiegen von -0,34% auf -0,32%. Und der Goldpreis so gut wie unverändert. Die Feinunze kostet $1,475.
Vielen Dank nach Frankfurt, Sebastian Schreiber. Und von Frankfurt nach Frankreich. Sie wurde für die Pariser Weltausstellung gebaut und 1889 fertiggestellt. Die Dame de Fer, die Dame aus Eisen, wie der Eiffelturm auch genannt wird. Heute allerdings musste selbst er für die Touristen schließen, denn auch das Wahrzeichen von Paris ist von den massiven Streiks heute in Frankreich getroffen. Frage an unseren Korrespondenten in Paris, Jürgen König, warum heute diese großen Proteste in Frankreich?
Na, kurz gesagt, Emmanuel Macron will ein einheitliches Rentensystem einführen, ein Punktesystem, das gleiche Bedingungen für alle schafft. Also jeder eingezahlte Euro soll künftig zur Rente beitragen. Das jetzige System orientiert sich noch an Beitragsjahren, wonach Rentenrechte erst ab bestimmten Stufen erworben werden. Und das Hauptziel dieser Vereinheitlichung ist es, die seit Jahrzehnten existierenden insgesamt 42 Sonderrenten Systeme für einzelne Berufsgruppen, die sollen abgeschafft werden und mit ihnen bestimmte Vorrechte, wie zum Beispiel ein sehr frühes Renteneintrittsalter. Dagegen richten sich die Proteste der betroffenen Berufsgruppen, zum Beispiel der Eisenbahner, aber die Sorge ist eine allgemeine, dass diese Rentenreform vor allem darauf hinausläuft, dass sehr viele Franzosen in Zukunft länger werden arbeiten müssen, bei eher niedrigeren Renten.
Wenn es denn bei diesem Streik jetzt vor allen Dingen um die Rentenreform geht, wie werden denn die derzeitigen Renten finanziert?
Sie werden finanziert vor allem durch hohe Beiträge der Arbeitgeber. Die zahlen rund 2/3, was ihre Wettbewerbsfähigkeit natürlich einschränkt. Auch die Arbeitnehmer leisten hohe Beiträge, was wiederum ihre Kaufkraft schmälert. Beides soll mit dieser Reform verbessert werden. Und weil diese Beitragszahlungen die Kosten nicht decken, zahlt der Staat den Rest. Fast 14% seines Bruttoinlandsproduktes gibt Frankreich für die Renten aus. In Deutschland sind es 11%. Kein anderer Posten der französischen Staatsausgaben ist größer. Und das wiederum verringert zum Beispiel Investitionen in die Infrastruktur oder andere Sozialleistungen.
Da liegt natürlich die Frage, ist schon fast beantwortet. Wie begründet die Regierung die Reform? Warum ist die in den Augen der Regierung nötig, ja überfällig wahrscheinlich, um zu sparen, oder?
Absolut. Das ist das zentrale Argument, dass das bestehende System, vor allem dieser Sonderrenten, nicht mehr zu bezahlen ist. Die allermeisten von ihnen finanzieren sich nicht selbst. Bei der Bahn zum Beispiel decken Arbeitgeber, Arbeitnehmerbeiträge nur rund 1/3 der Kosten. Der Staat schießt jährlich rund 3 Milliarden Euro zu, nur für die Bahn. Insgesamt sind es 8 Milliarden Euro jährlich für diese Sonderrentensysteme. Und die Kosten werden steigen. Heute leben die Franzosen im Durchschnitt 14 Jahre länger als in den 50er Jahren, als diese Rentensysteme implementiert wurden. Und da sagt die Regierung, es ist überfällig, dass dagegen gesteuert wird. Und ein anderes Argument ist die Gerechtigkeit. 8 Milliarden Euro, damit Angehörige einzelner Berufsgruppen sehr viel früher in Rente gehen, ein Lokführer zum Beispiel mit 52 Jahren, das findet eine Mehrheit der Franzosen schon lange ungerecht.
Ja, jetzt stellen wir uns auf die Seite der Streikenden. Was missfällt Ihnen an der Reform?
Gut, also dass sie diese Berufsgruppen der Sonderrentensysteme für den Bestand ihrer Privilegien kämpfen, liegt auf der Hand. Daneben gibt es aber weitere Regularien, die Widerstand hervorrufen. Beamtenpensionen zum Beispiel wurden bisher nach dem Einkommen der letzten 6 Monate berechnet, also nach einem eher hohen Einkommen. Jetzt soll ihre gesamte Berufslaufbahn in die Berechnung eingehen, was den Rentenwert natürlich senkt. Bei Führungskräften in der Privatwirtschaft wurden bisher die letzten 25 Arbeitsjahre zur Grundlage der Rente gemacht. Auch da soll künftig die gesamte Berufslaufbahn berücksichtigt werden. Selbstständige sollen künftig deutlich höhere Beiträge in die Rentenkasse zahlen als bisher. Also gehen heute auch, sagen wir, Handwerker, Tierärzte, Apotheker, Architekten auf der Straße. Bei den Rechtsanwälten liegt der Fall eher andersrum. Ihre Rentenkasse hat einen Überschuss erwirtschaftet, rund 2 Milliarden Euro. Hier wird argumentiert, dieser Überschuss würde ja wohl doch im allgemeinen Rententopf einfach verschwinden. Außerdem befürchten die Anwälte, dass ihre Rentenbeiträge obendrein steigen, ihre Bezüge aber sinken werden. Also es gibt reihum eine große Unzufriedenheit.
Jetzt kommen wir zu den Folgen. Folgen der Streiks? Worauf müssen sich denn deutsche Unternehmen einstellen? Kann es zu Störungen in den Lieferketten kommen?
Das wüssten hier sehr viele gerne. Wie lange dieser Streik dauert, das ist die große spannende Frage. Die meisten Gewerkschaften haben einen unbefristeten Streik angekündigt. Man will schon die große Kraftprobe suchen, so wie damals 1995, als zum letzten Mal eine Rentenreform abgeschmettert werden konnte durch diese Demonstration. Ob es aber zu diesen unbefristeten Streiks kommt, das ist im Moment nicht einschätzbar.
Wer jetzt mit dem Thalys fahren will, worauf muss der sich einstellen?
Ja, auch da ist die Antwort leider die, nämlich es ist keine Vorhersage möglich. Wer morgen mit dem Thalys oder mit Air France nach Frankreich reisen möchte, sollte sich wirklich rechtzeitig informieren, ob das auch gehen wird. Die Bahn zumal hat auch einen unbefristeten Streik angekündigt. Also das kann schon noch dauern, aber wie lange, das weiß hier niemand. Wird sich auch sehr danach richten, wie die Regierung sich zum Beispiel heute oder auch am Wochenende zu alledem verhält.
Unser Korrespondent in Paris, Jürgen König, über die Hintergründe der Protestwelle heute in Frankreich. Vielen Dank. Und die Schwankungen in der Leitung, die bitten wir zu entschuldigen. Während es also ziemlich schwierig sein dürfte, heute mit der Bahn in Frankreich unterwegs zu sein, ist das vielfach in Deutschland auch. Und zwar ohne Streiks. Da sind Strecken überlastet, es fallen Stellwerke aus, Baustellen verzögern die Betriebsabläufe, Verspätungen summieren sich und führen zu weiteren Verspätungen. Heute informierte die Deutsche Bahn in Berlin darüber, wie viel sie in das Schienennetz investiert. Claudia van Laak berichtet.
Manchmal leben Bahnkunden und Bahnvorstände in verschiedenen Welten. Während sich die einen über überfüllte, verspätete oder ganz ausgefallene Züge ärgern, verkündet Bahnvorstand Ronald Pofalla, zuständig für den Bereich Infrastruktur, einen Erfolg nach dem anderen.
Wir sind robuster, schlagkräftiger und moderner geworden.
Gestern Abend haben die Bahn und der Bund die für sie so wichtige langfristige Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung paraffiert, also vorläufig unterzeichnet. Danach fließen 51,5 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in den Ausbau der Bahninfrastruktur. Insgesamt will der Staatskonzern 170 Milliarden Euro bis 2030 investieren.
Wir stehen damit vor der größten Investitionsoffensive im wiedervereinigten Deutschland.
Der Bahn fehlen also nicht mehr die Investitionsmittel wie in den Jahren und Jahrzehnten zuvor, sondern sie steht vor dem Problem, die Milliardensummen gezielt und zügig auszugeben. Ronald Pofalla bittet um Geduld.
Das ist eben auch ein Akt, der jetzt auch nur mittelfristig, nämlich bis 2030, umgesetzt werden kann. Also wer jetzt glaubt, dass ich jetzt innerhalb von 1-2 Jahren solche substanziellen Verbesserungen bekomme, der irrt.
Der Präsident des Bundesrechnungshofes hatte zuvor die langfristige Finanzierungsvereinbarung zwischen Bahn und Bund kritisiert. Das System sei wenig effizient, wenig transparent und werde zu wenig kontrolliert. Einen Teil dieser Kritik habe man angenommen und werde sie umsetzen, so Ronald Pofalla heute. Ein anderer Teil der Kritik sei so wörtlich, aber witzig und würde bei einer Umsetzung zu einer gigantischen Bürokratie führen. Der Bahnvorstand lobte sich selber. Er habe in seinem Vorstandsbereich alle für 2019 gesetzten Ziele erfüllt.
Es gibt faktisch keine Abweichung zwischen dem, was wir uns vorgenommen haben und dem, was wir erreicht haben.
Anders sieht es mit dem selbstgesetzten Pünktlichkeitsziel aus. Das werde die Bahn in diesem Jahr wohl verfehlen, musste Pofalla zugeben. Etwa 74% der Züge sind pünktlich, sprich, sie kamen weniger als 6 Minuten zu spät.
Claudia van Laak berichtete, die Abschaffung der Pendlerpauschale und ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahn. Das Umweltbundesamt empfiehlt mehrere Maßnahmen, um die deutschen Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Die Vorschläge stammen aus einem internen Bericht aus dem Sommer, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Weitere Empfehlungen daraus sind, die Privilegien für Dienstwagen und Dieselautos abzuschaffen und die Lkw-Maut zu erhöhen. Die SPD-Abgeordnete Nina Scheer befürwortet die Vorschläge und begründet das im Deutschlandfunk so.
Ja, es liegt ja auf der Hand, dass wir mit den bisherigen Maßnahmen und auch mit den jetzt anvisierten Maßnahmen noch nicht die Minderungsziele erreichen werden, die wir aber veranschlagt haben und die, zu denen wir auch verpflichtet sind aus klimaschutzpolitischen Gründen.
Kurz vor dem SPD-Parteitag bekommt das Papier des Umweltbundesamtes besonders viel Aufmerksamkeit, da das neue SPD-Führungsduo Nachschärfungen beim Klimaschutzpaket der Regierung erreichen will. Die Schwäche in der deutschen Industrie hat sich auch im Oktober fortgesetzt. Die Unternehmen verbuchten weniger neue Aufträge als im September, nämlich 0,4% weniger. Im Jahresvergleich fiel der Rückgang sogar noch deutlicher aus. Vor allem aus dem Inland wurde weniger bestellt. Bund, Länder und Gemeinden werden einem Zeitungsbericht zufolge in diesem Jahr einen hohen Überschuss erzielen. Dem Handelsblatt zufolge dürfte das Plus bei knapp 40 Milliarden Euro liegen. Das gehe aus einer Vorlage für die Sitzung des Stabilitätsrats von Bund und Ländern in der kommenden Woche hervor. Im nächsten Jahr werde das Plus deutlich geringer ausfallen, mit 4,5 Milliarden Euro. Die japanische Regierung hat ein umfassendes Konjunkturprogramm angekündigt. Es gehe um umgerechnet 215 Milliarden Euro. Laut Angaben der Regierung soll der Wachstumseffekt bei 1,4 Prozentpunkten liegen. Sie begründete die Maßnahmen mit der schleppenden Nachfrage nach einer Steuererhöhung und einem langsamen Wachstum aufgrund internationaler Handelsstreitigkeiten. Die Supermarktkette Real könnte an ein Konsortium verkauft werden. Der Real-Mutterkonzern Metro verhandelt eigenen Angaben zufolge mit einem Konsortium rund um den Immobilieninvestor X-Brix. Es gehe um einen Verkauf von Real als Ganzes.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird unter anderem der Wechsel an der Spitze des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Die Google-Gründer Page und Brin hatten gestern ihren Rückzug erklärt und die Leitung des Gesamtkonzerns an Sundar Pichai übergeben.
Der sei als Chef der Tochter Google schon lange der eigentliche Boss, meint die Süddeutsche Zeitung. Unter ihm ist die Firma vor allem eines geworden, ein völlig normaler Konzern. Ein riesiges Unternehmen also, das danach strebt, Macht und Einfluss auszuweiten und die Aktionäre zufriedenzustellen. Deshalb ist es nur konsequent, wenn Page und Brin sich nun zurückziehen und dem Macher Pichai das Feld überlassen. Google war einst angetreten mit dem Versprechen, der Menschheit das Wissen der Welt zu erschließen. Gerade weil das Versprechen der Internetfirmen so groß war, wiegt ihr Versagen umso schwerer. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verweist auf die großen Herausforderungen, vor denen Pichai nun stehe. Er muss für weitere technische Innovation sorgen und sich an anderen Fronten bewähren. Der politische Druck nimmt zu, er wird im heraufziehenden US-Präsidentschaftswahlkampf nicht kleiner werden. Noch größer dürfte indes seine interne Aufgabe sein. Schon häufiger haben die Google-Mitarbeiter potenziell lukrative Geschäfte im Verteidigungsbereich verhindert. In der Cloud-Sparte liegen Amazon und Microsoft vorne. Die Folgen des Klimawandels treffen immer öfter auch Industrienationen. Das belegt der gestern beim UNO-Gipfel in Madrid vorgestellte Klimarisikoindex der Organisation German Watch. Dazu schreibt die Westdeutsche Zeitung aus Düsseldorf: Auf 1200 Menschen beziffert er die Todesopfer aufgrund der Hitzewellen in Deutschland. Auf rund 4,5 Milliarden Euro die Gesamtschäden durch Wetterextreme. Aber die jährlichen Schadenssummen weltweit verweisen vor allem darauf, dass es neben den nötigen Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen auch darum geht, einen fairen globalen Ausgleich für die Schadensfälle zu schaffen. Denn auch wenn die absoluten Zahlen in den reichen Ländern höher liegen, die Auswirkungen für Leib und Leben sind in Entwicklungsländern deutlich gravierender. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz hofft, dass die Alarmnachricht für Deutschland innenpolitisch die Einsicht weckt, dass es kein Fehler, sondern eine Chance ist, wenn die schlingernde SPD das Klimapaket der Koalition nochmal aufschnüren will. Alle Welt weiß, dass die geplante CO2-Bepreisung von 10 Euro pro Tonne 0,0 Lenkungswirkung entfalten wird.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer am Mikrofon. Ein Thema dann: die Umwelthilfe gegen das Land NRW. Kommen Fahrverbote in Essen?